ARD. Talk mit Tees.
Das Gefühl, einen Song geschrieben zu haben, ist was wirklich Magisches. Und man neigt da sehr schnell zur Selbstüberschätzung. Also man spielt den Song für sich ein paar Mal und denkt, boah, das ist wirklich das schönste Lied, das jemals geschrieben wurde. Das kann ja gar nicht anders sein, als dass das ein Welthit wird. Es gibt den schönen Satz, don't cry, work. Für eine Band trifft das mit Sicherheit zu. Deshalb bewegt man sich als Songwriter immer in diesem Pol zwischen Manie und Depression.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich lade mir ja immer die interessantesten Gäste ein. So wie heute Dirk von Lozo, der ist Poet, der ist Autor, er ist vor allem Kopf einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands aus dem Indie-Bereich, Tokotronic. Eine Band, die viele gar nicht kennen, auch wenn sie den Namen schon mal gehört haben. Sie galten auf jeden Fall mal als die intellektuellste deutsche Rockband. Eine Band, die auch immer wieder polarisiert hat. Es gibt sie mittlerweile seit 30 Jahren. Im Februar 2025 erscheint das 14. Album. Dirk von Lozo hat auch zuletzt Bücher geschrieben und als Schauspieler war er jetzt kurz mal zu sehen in Hallo Spencer, der Film.
Hallo Spencer!
Ihr erfahrt gleich, welchen lang gehegten Traum er sich damit erfüllt hat. Außerdem blickt er darauf zurück, wie die Band damals einen Preis abgelehnt hat. Wie sieht er das heute? Er erzählt von Zweifeln, die ihn ein Leben lang begleitet haben. Daraus entstand dann auch einer der bekanntesten Songs, Im Zweifel für den Zweifel. Ich selber kannte bis vor kurzem auch nur den Namen Tokotronic, habe sie musikalisch komplett woanders eingeordnet, elektronische Musik oder so etwas. Aber dass da eine Band mit wunderbaren deutschen Texten, viel Poesie und viel Herz in der Musik ist, das war mir gar nicht so klar. Tokotronic sind auf jeden Fall fester Bestandteil der deutschen Popkultur in den letzten 30 Jahren. Ihre poetischen Texte haben viele geprägt, haben Identifikation gegeben und einige davon wurden auch Slogans wie »Ich will Teil einer Jugendbewegung sein« oder »Keine Angst für niemand«. Die Journalistin Nicole Diekmann hat mir erst vor kurzem erzählt, dass sie sehr gerne für Artikel, zum Beispiel auf tagesschau.de, Tokotronic-Songs als Überschriften gewählt hat. Das haben dann nur die Fans natürlich oft gemerkt, wie »Pure Vernunft darf niemals siegen« oder der Bericht vom CSU-Parteitag, der hatte die Überschrift »Harmonie ist eine Strategie«. Soweit zum enormen Einfluss von Tokotronic. Viel Spaß mit Dirk von Lozo.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne.
Ich freue mich sehr.
Sagst du eigentlich selber so ganz deutsch Tokotronic oder Tokotronic?
Ehrlich gesagt ist es tagesformabhängig. Manchmal so, manchmal so. Ich weiß es selber nicht genau.
Also, es kam ja von einem japanischen Computerspiel. Ja. Das habt ihr wahrscheinlich gespielt ohne Ende damals, ja, ihr Jungs.
Als Kinder, ja.
Genau. Ja, und das hieß aber Tricotronic?
Ja, Tricotronic. Es gibt auch Leute, die behaupten, es hieße hätte Tacotronic in unserer Erinnerung und frühen nostalgischen Wehmut, hier haben wir es Tokotronic getauft und deshalb würden wir es auch meistens so aussprechen. Aber manchmal fühlt man sich so international und kosmopolitisch, dann sagt man eben Tokotronic. Das klingt dann gleich cooler.
Und das Toko, wo kam das jetzt her? Das habt ihr ja
selber gemacht. Haben wir erfunden quasi. Ne? Erfunden, also wir haben es sozusagen als eine Madeleine aus unserer Kindheit herübergerettet, aber wir sind nicht sicher, ob es korrekt war.
Was ist Madeleine?
Ein Kuchen. Eine Erinnerung.
Madeleine, ja, genau. Na klar, im Elsass, immer noch ganz genau. Groß, auf dem Wochenmarkt in Baden-Baden, wo ich dann samstagmorgens manchmal bin. Da gibt es ja die Madeleine, meinst du?
Genau.
Die leckere Madeleine.
Genau.
Es kommt auch im Februar ein neues Album von euch.
So ist es.
Ansonsten bist du auch mittlerweile Autor, Romandebüt, beziehungsweise ja, Buchdebüt 2019 mit aus dem Dachsbau. Das war eine kleine Sammlung autobiografischer Geschichten, also oft autobiografisch geprägt, überwiegend über deine Jugendzeit. Das Ganze ist ein bisschen geordnet von A bis Z, wie eine Enzyklopädie. Und dann kam vor knapp 2 Jahren Ich tauche auf mit deinen Gedanken aus der Pandemiezeit 2021 mit dem schönen Satz, ich möchte von diesem traurigen Jahr erzählen, als wäre es die schönste Zeit meines Lebens gewesen.
So ist es.
So, der Herr Poet hat jetzt auch eine kleine Gastrolle noch in Hallo Spencer, der Film. Und du singst dort sogar einen Song. Du bist ein Poet. Dich darf ich es ja fragen, denn ein Psychologe hat mir mal gesagt, er findet ganz furchtbar die Frage, wie geht's und so, was machst du? Sondern er begrüßt seine Freunde immer mit dem Satz, was ist dein Gefühl heute?
Okay.
Finde ich total interessant, find's aber auch schwer. Mhm. Dich kann ich fragen. Was ist dein Gefühl heute?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den konventionellen Smalltalk mit wie geht's oder geht's dir gut oder ähnlichem mag ich eigentlich lieber als die Frage nach Gefühlen, weil das finde ich oft schwer zu beantworten. Mhm. Und außerdem habe ich ein bisschen Misstrauen gegenüber dieser Überbewertung von Gefühlen im Allgemeinen, obwohl Gefühle natürlich wichtig sind, um Lieder zu schreiben. Allerdings finde ich es besser, wenn Lieder Gefühle auslösen können bei den Hörenden, als dass man selber Gefühle hat beim Schreiben der Lieder. Das ist eher Arbeit.
Gefühle im Privatleben stehen wirklich im Weg, oft, ne?
Ja, genau.
Du hast ja in dem Dachsbau-Buch hast du ja auch sehr assoziativ hast du ja auch geschrieben. Und ich weiß nicht, war der Begriff Weihnachten, war der dabei? Unter W?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, da hast du mich jetzt auf dem falschen Poetenfuß getroffen, dass ich weiß nicht mal, ich kann mich an das eigene Geschriebene gar nicht mehr erinnern. Nein. Ich weiß gar nicht, wie kommt denn
das? Muss doch gar nicht, da machen wir jetzt
das
einfach.
Es könnte sein, weil ich eigentlich immer ein ziemlicher Weihnachtsfan war, aber ich glaube es nicht.
Weh wie Weihnachten. Mhm. Was sind deine Assoziationen, die dir sofort einfallen?
Also ich mag alles, was flittert, glittert, Lametta. Ich mag diese Christbaumkugeln. Ich mag das ganze Kitschige drumherum. Alles das, was so ein bisschen als amerikanisch Santa Claus, als Coca-Cola-Erfindung und dergleichen mehr verpönt ist, das mag ich eigentlich ganz gerne. Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen, das finde ich alles ganz schön.
Wie viel Beleuchtung hast du? Du wohnst wahrscheinlich Altbau, Berlin, irgendwo dritter Stock.
Zweiter Stock.
Okay, da ist nicht so viel Möglichkeiten, oder? Für so richtig fette Beleuchtung.
Nein, ich hatte eine Zeit lang, weil ich so ein großer Weihnachtsfan war, tatsächlich im Keller einen haarenden oder wie sagt man da Plastik-Weihnachtsbaum, den ich in so einem alten Wäschekorb untergebracht habe, komplett mit der Beleuchtung dran montiert, und den hatte ich ein paar Saisons aufgebaut. Den musste man, glaube ich, zusammenschrauben. Es war zweiteilig und der ist aber irgendwann eingemottet worden. Also ich habe dem Weihnachts-Krimskrams entsagt.
Herrlich. Aber weißt du, was es gab? Ich glaube, in deinem Buch, es gab die Situation, ein Fasan klopft an Weihnachten ans Fenster.
Ja, das ist richtig.
Wo kam diese Geschichte her?
Das ist richtig. Das ist tatsächlich passiert. Meine Eltern hatten gewohnt direkt an einem Feld. Also es war sozusagen das letzte Haus vor dem Feld.
Und du kommst aus dem Südbadischen?
Ich komme aus dem Südbadischen.
Aus Offenburg?
Aus Offenburg, ganz genau.
Ja.
Und die haben sozusagen das letzte Haus vor dem Feld, vor dem Acker gewohnt. Und dann kam nur noch das sogenannte Südring, also eine Autobahnzubringer, Schnellstraße mit Brücken, mit Graffitis, da haben wir manchmal als Jugendliche drunter gespielt und uns vorgestellt, wir sind irgendwo in der Bronx oder so, weil da waren die waren so bemalt, und da gab es natürlich Fasane. Und in einer Nacht, kurz vor Weihnachten oder am Weihnachtsabend selber, saß so ein Fasan bei mir vor dem Fenster im Baum. Und das war eine etwas gespenstische Erscheinung. Und mich hat es erinnert an einen Freund von mir, der sehr früh verstorben ist und dem das Buch eigentlich fast, könnte man sagen, es ist ihm gewidmet und ist der Erinnerung an diesen Freund Alexander Herbrand, mit dem ich meine ganze Jugend eigentlich wie in einer Liebesbeziehung verbracht habe, gewidmet. Ich habe mir irgendwie im Halbschlaf vorgestellt, dass vielleicht so etwas wie seine Seele in diesem Fasan steckt und zu mir ans Fenster klopft und Hallo sagt an diesem Weihnachtsabend.
Und es ist möglich. War ein Fasane schon mal Thema zwischen euch gewesen?
Nein, das nicht.
Das ist nicht schade.
Es war nur einfach so ein nächtlicher Schatten und so ein Geräusch und es hatte eben etwas Gespenstisches in seiner Erscheinung, so dass ich dachte, ja, vielleicht ist er das und in Form dieses Fasans und klopft bei mir an die Scheibe und sagt Hallo an diesem Weihnachtsabend.
Dein bester Kumpel damals, Alexander, ist sehr früh gestorben, ja, soweit ich mich erinnere, an einem Tumor, ja, mit 26. Ja. Du warst schon in Hamburg in der Zeit, ne?
Ich war schon in Hamburg in der Zeit. Wir hatten die Band gegründet 1993 und hatten unser erstes Album, Digital ist besser, 1995 rausgebracht. Und Alexander war auf unseren ersten beiden Touren als Fahrer, Merchandiser, also T-Shirt-Verkäufer, Plattenverkäufer und so als Tourmanager mit dabei. Und als wir von einer dieser Touren zurückkamen und beide gleichzeitig unsere Eltern besuchten in Offenburg, wurde es plötzlich so still um ihn und ich habe dann tagelang nichts von ihm gehört und er hatte furchtbare Kopfschmerzen. Mhm. Und da habe ich mir nicht so wahnsinnig viel dabei gedacht, weil wir natürlich auf Tour auch sehr viel getrunken hatten und es sehr erschöpfend und anstrengend war und dann auch ein paar Tage danach noch Kopfschmerzen haben konnte. Aber das führte dann zu dieser grauenvollen Diagnose und dann auch ein bis anderthalb Jahre später zu seinem Tod.
Das heißt, er war schleichend, er war langsam, er wusste, es kommt. Hatte er einen letzten Wunsch an dich?
Nein, das nicht, weil ich mir gar nicht sicher war, ob er so genau über sein Schicksal Bescheid wusste. Das müsste ich noch mal genauer rekapitulieren, aber es war da doch, glaube ich, ein sehr großes Maß an Verdrängung, was stattfand. Und vielleicht in dieser Situation auch normal. Ich kann es nur ganz schwer selber nachfühlen nach dieser Odyssee in verschiedenen Kliniken zu verschiedenen Chefärztinnen, Spezialistinnen und so. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt so genau geahnt hatte, was passieren würde.
Du hast aber gesungen auf seiner Beerdigung, oder?
Das ist richtig.
Was ich mir unglaublich schwer vorstelle. Was hast du gesungen?
Es gibt ein Lied, das ich für ihn geschrieben habe in der Frühphase von Tokotronic, je nachdem.
Jetzt habe ich dich ganz durcheinander gebracht. Jetzt musst du die ganze Zeit immer sagen, Tokotronic oder Tokotronic.
Das stimmt. Daran bist du schuld. Ich kann nichts dafür.
Lass uns heute auf das Englische einigen, weil ich habe es immer automatisch Tokotronic ausgesprochen, weil es ja auch irgendwie so ein englisches Wort ist.
Wir machen das in Englisch. Das ist für unsere internationalen ZuhörerInnen.
Und die Japaner das auch so sagen.
Und die Japaner würden das auch so sagen.
Nein, die sagen Tokotronic.
Ja, das stimmt. Die können nicht so gut Englisch, die Japaner.
Ja, das stimmt.
Es war das Lied Gott sei Dank haben wir beide uns gehabt und das hatte ich sozusagen als eine Rückschau auf die gemeinsame Jugend für das zweite Album von Tokotronic nach der verlorenen Zeit, heißt das passenderweise, geschrieben. Also es war eine kleine Geschichtensammlung in wenigen Strophen, eine Hommage an ihn und das Lied drückte aus, was er für mich war und was wir uns gegenseitig bedeutet hatten. So in der Enge einer provinziellen Stadt, in der man gemeinsam aufwächst und von der großen weiten Welt, Japan.
Ja.
Und Ähnlichem träumt.
Hast du heute noch Kontakt zu seinen Eltern? Hat er Geschwister gehabt?
Nein. Seine Mutter hatte mir kurz nachdem das Buch veröffentlicht wurde aus dem Dachsbau einen einen sehr, sehr lieben Brief geschrieben und ein paar alte Fotos, die sie noch gefunden hat, beigelegt. Aber sonst habe ich keinen Kontakt.
Weißt du eigentlich, was deine Jungs aus deiner ersten Band machen in Offenburg? Ich weiß nicht, Die Kranken hieß die Band, glaube ich. Was machen die anderen Jungs? Was
ist der eine geworden? Davon war Alexander.
Das war Alex. Also Alex war mit dabei. Okay,
genau,
das
genau.
Wusste ich nicht.
Und der andere, der Gitarrist.
Wart ihr zu dritt?
Ich glaube, wir waren zu dritt. Okay. Nein, zu viert. Den Bassisten weiß ich nicht mehr, was der macht. Und der andere lebt, glaube ich, in Offenburg und hatte eine Zeit lang eine Art Bioladen, glaube ich. Okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Wo ist deine erste Gitarre? Deine erste E-Gitarre, die ja wahrscheinlich in die Zeit fällt.
Die existiert nicht mehr. Die ist irgendwann verschütt gegangen. Die hatte ich noch in meinem ersten Jugendzimmer im Reihenhaus meiner Eltern. Und dann, glaube ich, irgendwann ist die entsorgt worden, weil kaputt oder ich weiß das nicht mehr genau.
Sag mal, dieses Aufwachsen in Offenburg, du hast irgendwann mal Schwarzwaldhölle geschrieben. Mhm. Wie schlimm war das für dich?
Ach, das war eigentlich nicht so schlimm, weil es ja eine sehr, sehr schöne Gegend war. Und
das weiß man nur nicht zu schätzen in dem Alter, ne?
Das weiß man nicht so zu schätzen, wie wenn man etwas älter ist. Aber natürlich gibt es eine Topografie, die man als Kind bespielt, sozusagen. Ich war als Kind gleichermaßen ängstlich wie rebellisch. Mhm. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass man schnell Anstoß erregen konnte, selbst auch provoziert hat.
Womit? Und also, wie hast du rebelliert?
Mit Outfits, mit Klamotten, also mit der Art, wie man durch die Stadt gelaufen ist. Das war dann natürlich ungewöhnlich. Ich habe mir selber so Boy George-hafte Outfits zusammengestellt und so, also etwas effeminiert, gleich ein bisschen punkig, aber auch ein bisschen flamboyant. Also das war so die Zeit der New Romantic Musik. Und das hat mich fasziniert. Und das war natürlich schon in Offenburg jetzt nicht alltäglich, anders als in Hamburg oder
das
Berlin.
Stimmt. Und es gab Reaktionen? Also es gab die Reaktion, die du dir erhofft hattest?
Ja, es gab natürlich Reaktionen bis hin zu gewalttätigen Übergriffen. Das muss man schon sehen. Also andere Jugendliche, die dann, man kennt ja diese typischen Drahtgeflechtbänke in Fußgängerzonen. In Offenburg gab es auch eine Fußgängerzone mit diesen Drahtgeflechtbänken und auf denen saßen oft andere Jugendliche, gleichaltrig oder ein bisschen älter, und die haben einen dann homophob beleidigt oder irgendwie bedroht, und oftmals kam es auch zu tätlichen Übergriffen. Das war eigentlich nicht so schön, aber
hat dir das Angst gemacht?
Ja, das hat mir sehr große Angst gemacht.
Hast du dich anders angezogen?
Nee, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, es hat einen auch in seiner Andersartigkeit bestärkt. Also deshalb meine ich, es ist ein sehr großes Maß an innerem Widerspruch, was man da mit sich auszumachen hat. Einerseits möchte man provozieren, andererseits hat man Angst davor anzuecken, man möchte akzeptiert werden, aber man möchte auch rebellieren. Also genau diese unauflösbaren Widersprüche sind es, glaube ich, die sehr in mir gearbeitet haben.
Wie viel Lust hast du heute noch auf Rebellion? Also eure Musik ist ja früher wirklich Rebellion gewesen und mittlerweile ja weit davon entfernt. Ist sowas noch innen drin, auch wenn es jetzt nicht über die Musik transportiert wird unbedingt?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dieser Widerstreit, der in und ich glaube, das gilt für uns alle in der Band, der in einem wohnen kann, der ist schon ein Antrieb, das zu tun, was wir so tun. Der Widerstreit dazwischen, gemocht zu werden und vielleicht auch geliebt zu werden, wie das klar ist. Wenn man Musik macht, möchte man vielleicht auch geliebt und verehrt oder zumindest irgendwie rezipiert oder respektiert werden, und gleichzeitig eine ganz, ganz ausgeprägte Angst vor Vereinnahmung und vor Neutralisierung durch zu viel Zuwendung. Und ich glaube, diese widerstreitenden Gefühle, die können sehr starke Emotionen auch Wut oder Aggression in einem hervorrufen. Und das muss man dann wieder in Songs, in Texte, in Musik, in Kunst übersetzen, denn sonst frisst einen das auf. Und deshalb würde ich schon sagen, das ist eigentlich ein sehr rebellischer, in all seiner Widersprüchlichkeit, ein sehr rebellischer Impuls.
Ja, den ihr dann auch in die Musik natürlich gebracht habt, ne? Bei Die Kranken. Ich glaube, ist es nicht sogar der allererste Song auf eurem allerersten Album? Ist das nicht Freiburg? Oder täusche ich mich gerade?
Der allererste Song auf dem ersten Talkotronic-Album heißt Freiburg.
Das genau. Ist Freiburg.
Ja, genau.
Und, ja, und da ist ja viel Hass. Ich hasse Fahrradfahrer. Ich hasse Backgammon-Spieler war dabei. Und noch irgendwas mit Tanztheater.
Genau, ja, genau.
In dieser Stadt. Wo kam das her? Ich meine, ich hasse Fahrradfahrer.
Nach dem Abi habe ich noch 18 Monate Zivildienst gemacht und bin dann nach Freiburg, die nächstgrößere Stadt, zum Studieren gegangen für anderthalb Jahre.
War das Jura schon da?
Nein, das war was anderes. Germanistik und Kunstgeschichte.
Okay, ja.
Und da wurde ich irgendwie sehr schnell, obwohl ich Freiburg natürlich schon kannte, wir sind da hingefahren zu Konzerten ins legendäre Punk-Disco Crash und so, aber ich wurde so von dem Studierendenleben so ein bisschen desillusioniert und mir kam diese Welt, in der man sich dann da plötzlich wiederfand, vor allem nach der Arbeitswelt im Zivildienst, die ich im Altersheim verbracht habe, kam mir sehr selbstgefällig und ein bisschen selbstgerecht vor. Und daraus resultierte dieser etwas Ressentiment geladene Song. Ja. Gleichzeitig war ich zu dieser Zeit ein unglaublich besessener Thomas Bernhard-Leser.
Oh, Schweizer ist das, gell?
Nein, es ist ein Österreicher.
Also ein Österreicher
Autor und ein österreichischer Schweizer.
Man kann ihn so gut schweizerisch aussprechen, Bernhard, weißt
Nein.
du? Deswegen denke ich immer, er ist Schweizer.
Nein, es ist kein Schweizer, es ist ein Österreicher und in seinen Büchern sind gefürchtet und berühmt, verehrt für diese sehr wütenden Schimpfswaden über alles und jeden, aber natürlich vor allem über ein sehr selbstgerechtes und nicht vollends entnazifiziertes Österreich der 60er, 70er und frühen 80er Jahre. Das hat mich, diese Lektüre hat mich sehr begleitet in dieser Zeit, so seit ich 17 war. Und ich war wirklich regelrecht besessen davon. Und das Lied Freiburg ist vielleicht der Versuch, so etwas wie Thomas Bernhard Rock zu machen.
Ja, und in Freiburg fährt jeder Fahrrad. Also jeder Student fährt Fahrrad. Und du bist wahrscheinlich auch Fahrrad gefahren.
Nein.
Nicht?
Nein, ich bin gelaufen.
Okay, aus Prinzip schon nicht.
Ich glaube, ich hatte gar kein Fahrrad.
Okay.
Ich fahre nicht so gern Fahrrad, bis heute nicht.
Ach, wirklich? Ja. Ach Gott, und auch ausgerechnet in Berlin
ja.
wird es dir so zugutekommen.
Ja.
Aber du fährst schon, ja, heute, du fährst trotzdem ein bisschen. Oder
so gut wie nicht, Elsa. Ich versuche es weitestgehend zu vermeiden.
Wie hat deine Familie auf deine Songs reagiert damals? Also die ersten Songs, die ihr geschrieben habt, ob jetzt nachher mit Tokotronic oder aber auch schon davor. Spielt man sowas zu Hause vor?
Also die Songs, die ich mit Die Kranken und den anderen Schülerbands in Offenburg gemacht habe, die haben ja nie wirklich das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Das waren eigentlich Lieder, die wir im Keller, im Hobbykeller eingeprobt hatten. Ne? Das war so im Alter von 13, 14, 15, 16. Und die ersten Alben von Tokotronic, ja, die haben meine Eltern natürlich zur Kenntnis genommen und waren stolz, glaube ich, oder fanden das spannend, haben es vielleicht auch nicht so ganz glauben können oder vielleicht noch nicht so ganz ernst genommen, aber ja. die fanden das gut. Und wir hatten ja sehr früh schon Berichte in überregionalen Zeitungen und Zeitschriften. Wir waren von Anfang an sowas wie eine Feuilleton-Band. Das haben meine Eltern dann gelesen und fanden das faszinierend, aber die haben mit Popkultur jetzt nicht so wahnsinnig viel am Hut. Also ich glaube, sie waren davon gleichermaßen fasziniert wie auch ein bisschen ratlos der Materie gegenüber. Aber immer total wohlwollend und supportive.
Ja, das ist das Wichtigste. Das Geheimnis jeden Erfolges, dass man unterstützt wurde von früh an. Da kann man dann von Glück sprechen. Ja, über diese Band und 30 Jahre sind es mittlerweile, werden wir gleich auch nochmal sprechen. Wollen aber mal kurz ins Fernsehprogramm gucken. Da gibt es jetzt Hallo Spencer, der Film. Ich wusste, dass Hallo Spencer so eine Puppenserie ist, aber die war nicht Teil meiner Jugend. Mhm. Kanntest du Hallo Spencer noch aus deiner Jugend?
Ja, ich kannte es. Ich glaube,
du bist auch schon jetzt 50, ne?
Ich bin 53.
53, genau. Also ja, genau. 2, 3 Jahre älter, ja. Jünger als ich.
Ja.
Bei mir war das kein Thema.
Ja, du warst wahrscheinlich ein bisschen zu alt. Da hast du dich nicht mehr für Klappmaulpuppen-Serien interessiert. Ja. Und bei mir war es auch so, ich habe das noch mitbekommen. Ich glaube, die erste Folge ging 1979 auf Sendung. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob auch gleich im Südwest dritten Programm.
Ja, war eine NDR-Geschichte.
Es ist eine Produktion des NDR gewesen. Ja. Und das kann ich nicht, mediengeschichtlich kann ich jetzt nicht.
Nein. Aber du kanntest es.
Aber ich wusste, dass es das gab. Und ich habe es dann auch gesehen. Das muss 1979, 80 gewesen sein. Ich war da aber 8, 9. Eigentlich schon ein bisschen mehr an Star Wars interessiert. Denn da kam der erste Star Wars Film in die Kinos. Und ich durfte den sehen. Ich hatte die Sprechschallplatte und kannte den Film, also sozusagen die Tonspur des Films, schon auswendig, bevor ich ihn überhaupt im Kino gesehen habe. Das war dann schon, also das, die Art von Monster und Puppen, die in dem Film vorkam, hatten mich dann da schon ein bisschen mehr interessiert als diese Muppets. Aber so in der Anfangszeit unserer Band, Tokotronic, war das schon oft ein Thema, weil wir uns zu dritt so an diese Phänomene unserer Kindheit erinnert hatten und das schon so ein bisschen für uns verkultet hatten, weil Hallo Spencer war schon sehr merkwürdig auf seine Art, ein bisschen psychedelisch einerseits, ein bisschen anarchisch andererseits und wir haben uns von Anfang an in der Band sehr für solche Comicfiguren, eben Klappmaulpuppen, Cartoon-Character und ähnliches interessiert. Deshalb war das schon ein paar Mal Thema bei uns.
Ich liebe das Wort Klappmaulpuppen. Es ist mir jetzt zum allerersten Mal untergekommen. Ich hatte es auch im Zusammenhang mit den Muppets nie gehört. Aber, ja, jetzt bei diesem Film, den Jan Böhmermann sich ausgedacht hat und ihn geschrieben hat, er war immer großer Hallo Spencer-Fan und hat dann mal einfach auch diese, ja, mittlerweile auch etwas traurige Geschichte des Erfinders Jakob Sesam entdeckt, der dann mit all seinen Puppen, und er hatte die Requisiten noch aufbewahrt, in so einer alten, stillgelegten Disco mittlerweile. Das Gebäude musste dann geräumt werden und ja, war ein Ding der Vergangenheit und er hält aber immer noch an diesem Traum fest und diese Idee muss doch für immer bestehen und so. Diese Geschichte wird erzählt von diesem Erfinder, von Jakob Sesam. Und seiner liebsten Klappmaulfigur, das ist der Spencer. Und der Regisseur von dem Film, der, glaube ich, auch ein paar Tokotronic-Videos oder eins mal von euch auch gedreht hat, der wusste, du magst diese Puppen. Du stehst auf diese Puppen. Ist wirklich so gewesen.
Ja, genau. Der Regisseur heißt Timo Schierhorn. Der hat nicht nur eines, sondern eine ganze Reihe von Videos von uns gedreht und ist ein guter Freund der Band. Und der bekam den Auftrag, diesen Film zu drehen als Regisseur. Da hat er sich dann glücklicherweise an mich erinnert und gesagt, wenn es irgendwie sowas gibt, wie ein Gastauftritt oder so, dann müsste das ich machen. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut. Es war schon immer mein Traum, mal eben mit solchen Klappmaulpuppen zusammen zu performen. So wie früher die Gaststars aus Amerika in der Muppet Show.
Ja, dabei
das waren. Hat man als Kind natürlich schon gesehen. Das war wahnsinnig lustig. Waren auch einmal die SchauspielerInnen aus Star Wars zu Gast,
Carrie Fisher.
Genau, um den Bogen zu schließen. Und das hat mich als Kind schon, als Jugendlicher schon immer wahnsinnig fasziniert, wie sowas wohl gemacht wird.
Ja.
Und deshalb war das ein ganz, ganz großes Glück, dort in diesem Film einmal gemeinsam mit der Band, die Quietsch Boys, zu performen.
Ja. Und du hast natürlich die PuppenspielerInnen, hast du ja erlebt, du hast sie gesehen. Das erste Mal?
Ja, also es sind für den Film teilweise die Original-PuppenspielerInnen rekrutiert worden, aber auch neue, weil nicht mehr alle, weil ich glaube sogar nicht mehr alle SpielerInnen gelebt
natürlich
haben. Und das war eine wahnsinnig faszinierende Drehzeit mit denen, denn wir haben in diesen Originalkulissen gedreht, meinen Gesangsauftritt, also in dem sogenannten Runddorf, das war das Dorf, in dem Spencer und seine Kumpels wohnen. Und das ist natürlich super interessant zu sehen, denn das hat verschiedene Ebenen, Vordergrund, einen Hintergrund. Ein Hintergrund, in dem sich die SpielerInnen aufhalten können, teilweise mit Monitoren, wo sie unentdeckt sozusagen hantieren können. In Kulissen, Vulkanen oder ähnlichem, aus denen die Puppen dann hervorlugen können. Das ist wahnsinnig faszinierend gewesen, da mal so einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, wie das geht und wie man dann frontal zur Kamera mit den Puppen interagieren kann.
Ja.
Und auch nach den eigentlichen Takes noch teilweise so in seiner Rolle ist und mit diesen Puppen spricht. Denn diese PuppenspielerInnen sind halt unglaublich große Künstler.
Die auch die Puppen gesprochen haben. Dann,
die auch die Puppen gesprochen haben und die eben diesen ja im Grunde genommen ganz einfachen Stoff, Schaumstoff, ich weiß nicht, bisschen Plastik, bisschen Kostüm ist auch dabei, durch ihr Schauspiel wirklich einen Geist einhauchen können. Und das ist faszinierend mitzuerleben, wie sich diese unbelebte Puppe, die da noch in der Requisite irgendwie rumliegt, plötzlich auf der Hand eines solchen Puppenspielers zu etwas ganz Belebtem entwickelt.
Wenn nach dem offiziellen Dreh dann immer noch mit den Puppen ein bisschen Spaß gemacht wurde, welche hast du dir als allererstes geschnappt? Und hast selber damit gearbeitet?
Oh, das habe ich nicht getan, denn die Puppen waren wirklich sakrosankt. Die sind sehr umhegt worden von den PuppenspielerInnen und noch einem speziellen Team. Die wurden immer wieder ausgebessert. Es gab beim Dreh an jedem Drehort, an dem ich war zumindest, und das waren zwei, gab es immer sozusagen ein Backstage für die Puppen, wo kleine Ausbesserungen vorgenommen worden sind, Veränderungen an den Kostümen und so. Also das ist eine unglaublich liebevolle Friemelarbeit, die eigentlich so, wollte es mir zumindest scheinen, nie zu Ende ist. Ich glaube, da kann man ewig an diesen Puppen dran rumschrauben und noch was verbessern und hier nochmal einen Haarschopf zurechtzupfen und so weiter und so fort.
Wie körperlich ist denn das? Also wie schwer ist das auch körperlich, diese Puppe zum Leben erwecken zu lassen?
Also die Puppen sind in der Regel so einen halben Meter groß.
Total klein.
Also
die wirken größer,
ja,
wenn wir sie sehen.
So einen halben Meter
hinter dem
Meter.
Tisch dann, ne?
Und manche Puppen werden von einem Spieler bedient. Manche Puppen werden von zwei SpielerInnen bedient. Und es gibt den Drachen Poldi, der sogar, weil er einen längeren Schwanz hat, von drei SpielerInnen bedient wird. Also das ist dann schon auch, glaube ich, eine Koordinationskunst, dass sich verschiedene SpielerInnen da miteinander vernetzen und sozusagen einen Charakter abbilden.
Und du hast dich ja in diesem Stoffpuppen-Universum, hast du dich ja sehr wohl gefühlt. Man weiß ja, dass du Stofftiere auch immer gesammelt hast.
Ja.
Wie viele hast du zu Hause?
Das kann ich nicht genau beziffern, das weiß ich nicht. Es fliegen schon auch mal immer mal. So ist es auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt ein Mythos. Aber ich habe schon ein paar und ein paar sind auch in Kisten auf Schränken und so. Ich kann sie halt überhaupt nicht wegschmeißen. Ich hatte eine Zeit lang auf Tour die Angewohnheit, die aus diesen Glasbehältern an Autobahnraststätten zu befreien.
Das sind diese
Glasbehälter mit diesen etwas schlaffen Greifarmen.
Genau.
Und dann muss man da 2 Euro reinschmeißen und dann kann man einmal vor und einmal zur Seite.
Und das sind relativ hässliche Stofftiere, oder?
Das will ich jetzt so nicht sagen. Es gibt keine hässlichen Stofftiere. Ich habe sie alle lieb. Und diese Fähigkeit, weil wir viel auf Touren waren, natürlich in 30 Jahren und da auch sehr viel auf Raststätten Zeit verbracht hatten, notgedrungenermaßen, habe ich mir diese Fähigkeit angeeignet, diese Stofftiere mit diesem Greifarm rauszuholen. Und deshalb habe ich eine ganze Menge und kann mich von denen nicht trennen. Aber manche sitzen auch in Kisten oder habe ich irgendwo verstaut.
Nachdem du ja so ein Puppenfan bist und auch die Hallo Spencer-Welt dich ja auch wirklich so begeistert, verwundert einen natürlich erstmal ein Song, der, glaube ich, auf dem 2. Album drauf ist. Und du weißt, welchen ich meine. Michael Ende, du hast mein Leben zerstört. Michael Ende, der Erfinder von Jim Knopf, ist ja für uns auch einer der Klassiker des Marionettenspiels bei der Augsburger Puppenkiste zum Beispiel.
Stimmt.
Das war aber vermutlich positiv gemeint, oder?
Nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ich hatte ihn zum Zeitpunkt des Songs auch nicht so sehr mit Jim Knopf in Verbindung gebracht.
Ja.
Das wäre jetzt noch mal ein eigenes Thema. Sondern als Schöpfer von Momo und Die unendliche Geschichte. Und das sind zwei Bücher, die ich als Kind entsetzlich doof fand und die einem aber immer von wohlmeinenden Pädagogen oder Verwandten angeschleppt wurden, das sei doch schöne Lektüre für Heranwachsende. Und ich fand das damals schon strohdoof.
Ja, also die Zeilen waren ja, Michael Ende, nur du bist schuld daran, dass aus uns nichts werden kann. Du hast uns mit deinen Tricks aus der Gesellschaft ausgehext.
Genau.
Also du hattest ein Feindbild auf jeden Fall.
Ja, weil das so eine, in diesen Büchern, also die unendliche Geschichte, das geht so in Richtung Esoterik. Das war so, ich habe immer Fantasy und Horror und ähnliche Literaturen gemocht. Und das ging eben so in Richtung Esoterik, das war so auf harmlos getimmt, das fand ich doof. Und Momo, das hat so eine komisch, wie soll ich sagen, da hat man schon als Kind gemerkt, dass das ein bisschen verkürzte Kapitalismuskritik ist und so ein bisschen wohlfeil in seiner Darstellung vom echten Leben gegenüber dem falschen Leben und so. Und ich, die Idee des Liedes war, ist vielleicht missglückt, heute würde ich das nicht mehr so schreiben, aber war eben sozusagen herauszuarbeiten, dass eine ganze Generation von armen Kindern mit diesen Büchern gequält worden ist und deshalb sozusagen noch im frühen Erwachsenenalter schwere Traumata davon getragen hat.
Mit den Eltern aller Schichten willst du uns vernichten.
So ist es.
Ende. Du hast mein Leben zerstört. Aber ich finde es schön, dass du jetzt 30 Jahre später einfach auch wirklich immer noch drüber lachen kannst.
Ja.
Denn man muss es ja auch immer in der Zeit von damals sehen. Weißt du, es geht ja nicht um heute.
Naja, ich würde sagen, es hat seine Aktualität behalten.
Mhm. Aber es sind sehr beliebte Bücher. Momo, unendliche Geschichte. Ich habe beide nicht gelesen, aber es sind ja wirklich Klassiker.
Siehst du, deshalb man hat bist das du Gefühl, so ein glücklicher und zufriedener Mensch.
Vielleicht.
Das merkt man doch direkt.
Eigentlich müsste unsere komplette Gesellschaft kaputt sein, weil so viele das gelesen haben.
Ja, die Frage kann man sich natürlich stellen. Das ist richtig, genau.
Oh, der Song, den du dann singst, da sitzt also der frustrierte Erfinder, der nicht weiß, wie es weitergehen soll. Er muss 10 Millionen auftreiben und dann sitzt er da vor seiner kaputten Disco. Und du sitzt dann plötzlich neben ihm. Du bist ein Künstler, der des Weges kommt, ein Schlagzeuger. Obwohl, da ist ein Gitarrenkoffer zu sehen, oder? Das ist ein Witz.
Also, ist ein Witz.
Offensichtlich.
Wie so manches im Schlagzeuger. Nicht ganz ernst gemeint, ja.
Wie so manches im Film. Und er sagt dann ja zu dir, und keiner interessiert sich mehr für diese Puppen. Er wurde ja 20 Jahre vorher dann auch irgendwann abserviert. Die Zeit war vorbei. Er findet es halt wahnsinnig schade. Alles wird weggeworfen und vergessen. Ja, Menschen gehen aber gute Ideen. Und er ist ja so überzeugt und verliebt auch noch in seine Welt. Die müssen noch bleiben, die müssen noch weiterleben. Das ist so der Satz, den er zu dir dann sagt. Was war deine beste Idee, die für immer weiterleben muss?
Die Frage überrascht mich jetzt.
Und das ist das Gute daran.
Weiß ich nicht.
Okay, welcher Song von Tokotronic soll mit für die Nachwelt ins Weltall geschossen werden? Du weißt, manchmal werden in so kleine Kapseln hoch ins Weltall Dinge mitgegeben. Ja, oder aber auch, Moment, irgendwo wird auch was für mögliche Nachfahren in Hunderten von Jahren, irgendwo wird ja auch was vergraben. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo das jetzt ist. Also ich weiß, es wird gern mal was ins Weltall geschossen, aber es wird auch immer irgendwo etwas vergraben. Du weißt auch nicht, wo das ist.
Radioaktiver Müll?
Sowieso. Aber nee, Dinge, die so unsere Kultur ausmachen.
Radioaktiver Müll.
So ist das. Was wir beiden hier reden, ist radioaktiver Müll. Ja. Welcher Tokotronic-Song soll für die Nachwelt mit ins All gehen?
Ich habe neulich gelesen, dass ein tolles Lied ins All geschossen wurde. Ich weiß nur nicht mehr, welches das jetzt im Augenblick gerade ist. Ich glaube, es wurde auch mal, und dem würde ich liebend gerne den Vortritt lassen, weil es viel besser ist als, das ist schon oben.
Du Armer, musst dich hier entscheiden zwischen 30 Jahren Songs, 200 oder wie viel habt ihr geschrieben in der Zwischenzeit?
Das müssten meine Bandkollegen beantworten. Die sind da etwas objektiver als ich. Ich habe eben die allermeisten davon geschrieben. Ja. Und da fällt es sehr, sehr schwer, eine Auswahl zu treffen. Ich weiß es nicht genau.
Es ist immer der Letzte, der am schönsten ist.
Das ist nicht ganz richtig. Naja, es gibt ein Lied von uns von 2018, das ganz gut ins Weltall passt. Das heißt Die Unendlichkeit. Mhm. Und das hat auch so einen spacigen Sound. Es ist ein bisschen wie ein psychedelischer Dub-Reggae-Song. Und den könnte ich mir ganz gut im Weltall vorstellen. Und den verstehen dann vielleicht auch Aliens auf einem anderen Planeten fast besser als wir Menschen hier.
Und Aliens waren für dich auch immer ein Thema. Weißt du noch, im Dachsbau-Buch hast du auch ein Kapitel A wie Aliens.
Das stimmt.
Die du auch in Offenburg hinter jeder Ecke vermutet hast.
Das stimmt. Ich habe ja vorhin davon geredet. So in diesen Wohnsiedlungen gab es oft so versteckt diese Spielplätze mit kubischen Konstruktionen oder Rutschröhren oder ähnlichem. Und das hat ja immer schon so ein bisschen so eine extraterrestrische Anmutung oder sieht so ein bisschen aus wie Mondlandefähren oder ähnliches. Und ich habe halt sehr viel Science-Fiction-Literatur gelesen, Comics gelesen, auch schon sehr früh viele Grusel- und Horrorfilme gesehen, auch im Nachprogramm der ARD oder dritten Programm oder so. Jack Arnold und ähnliche B-Movie-Filmemacher, das hat mich immer schon als Kind wahnsinnig fasziniert. Und das hat meine Fantasie angetriggert. Gleichzeitig meinte ich ja schon, ich war auch sehr ängstlich, also viele dieser Filme habe ich auch deshalb geguckt, um meine eigenen Ängste und Phobien zu überwinden.
Ja, wirklich immer. Das kann man immer so gar nicht glauben. Alle Thriller-Autoren sagen auch, ja, wir machen das nur, weil wir alle Schisser sind. Mhm. Und jetzt kommst du auch mit der Geschichte. Du guckst diese Filme bewusst, um aus deiner Komfortzone rauszugehen.
Als Kind natürlich, klar, weil einem das fasziniert. Und weil die Ängste sich da in irgendetwas manifestieren und eben zu einer großen, behaarten Spinne werden oder riesenhaften Ameisen oder ähnlichem und eben nicht mehr so frei flottierend sind, wie sie ja als Ängste eigentlich sind. Also man wird ihnen nicht habhaft als Kind.
Ja.
Das ist ja auch die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht vor der großen Spinne oder dem riesenhaften Echsenwesen oder was da eben so rumkreucht und fleucht im alten Science-Fiction oder Gruselfilm, hat man Furcht, weil man es genau bezeichnen kann. Na klar, das Wesen ist gefährlich. Während Ängste sind ja deshalb so peinigend, weil man sie nicht benennen und nicht greifen kann, weil sie eben ja frei flottierend sind, wie man sagt. Ich glaube, deshalb gucken viele Kinder und Jugendliche, zumindest zu meiner Zeit, solche Filme, weil viele Kinder und Jugendliche und Heranwachsende unglaublich von Ängsten geplagt sind.
In Hamburg, da hat alles angefangen. Und du bist ja auch ein Hamburger Jung, aber irgendwann nach Berlin. Warum eigentlich Berlin?
Ich habe 10 Jahre in Hamburg gelebt, von 1993 bis 2003.
Hast du zu Ende studiert eigentlich?
Nein.
Also
nein,
die
das
Musik
hab ich nicht.
Kam dazwischen.
Genau.
Ja.
Ich habe aber gemerkt, dass ich gegen Ende der 90er Jahre und Anfang der Nuller Jahre immer mehr nach Berlin tendiert bin, immer mehr Zeit in Berlin verbracht habe. Ich habe zu der Zeit dann schon zur Hälfte in Berlin gewohnt und dass Berlin eine Stadt wurde, schon war oder dann für mich noch stärker wurde, die im Gegensatz zu Hamburg mehr Möglichkeiten bot. Ich hatte das Gefühl, in Hamburg schon so ein bisschen alles abgegrast zu haben und ich brauchte eine Veränderung. Und
ist ja auch sehr gediegen und sehr hanseatisch für so ein paar punkige Jungs eigentlich, ne?
Ja, also auf St. Pauli ist
Pauli
es nicht so,
nein, das stimmt.
Aber das ist dann eben auch sehr klein und dann reduziert sich sozusagen Hamburg, das ja eine sehr große Stadt ist mit 2 Millionen Einwohnern, damals schon war, auf dieses dörfliche St. Pauli-Leben und das wurde mir irgendwie ein bisschen zu eng. Und deshalb habe ich mich nach Berlin orientiert und das eigentlich auch nie bereut. Und mittlerweile sind wir mit der Band alle in Berlin.
Aber in Hamburg hat alles angefangen.
Das ist richtig. Hamburg war damals die Stadt, in der man sein musste, um diese Art von Musik, wie wir sie gemacht haben, zu machen. Es gab die Infrastruktur, es gab die Läden, es gab die Clubs, es gab eine Szene, es gab verschiedene Labels in Hamburg, die so eine Art von Musik herausgebracht haben. Ja. Und es war eine fantastische Szene und eine fantastische Zeit zu der Zeit in Hamburg, Mitte der 90er Jahre.
Ich habe ja immer noch große Freude an eurer Preisverleihung, als ihr die Kometen bekommen solltet. Ihr hattet gerade, ich glaube, so 3 Alben zu dem Zeitpunkt rausgebracht. Ihr wart die wilden Jungs und dann bekamt ihr für, weiß nicht, aufstrebende junge Band oder ich weiß nicht mehr, was die Kategorie war. Und ihr standet einfach auf der Bühne und habt gesagt, wir wollen diesen Preis nicht. Und wir wollen auch nicht dafür, dass wir deutsch sind und wir wollen auch nicht jung sein oder so. Also wie blickst du heute auf diese Situation, die ja dann auch irgendwie Geschichte geschrieben hat? Viel mehr, als wenn ihr gesagt hättet, danke. Wir danken meine Eltern. Wie blickst du da heute drauf?
Naja, der Name dieses Preises war ausschlaggebend für die Ablehnung.
Genau.
Und der hieß Jung, Deutsch und auf dem Weg nach oben. Mhm. Und das fanden wir mit unserer antifaschistischen Sozialisation, die wir alle haben durch Punkmusik, durch autonome Jugendzentren und derlei mehr, fanden wir mehr als unangemessen und sehr geschichtsvergessen. Und einfach nicht schön. Und deshalb haben wir uns entschlossen, diesen Preis auf offener Bühne abzulehnen.
Ihr wusstet das aber vorher. Wenn wir den bekommen, werden wir es ablehnen.
Ja, ganz genau.
Ihr hättet ja auch wegbleiben können.
Ja, das ist richtig. Das hätten wir auch machen können. Aber das kam uns ein bisschen selbstgerecht und verlogen vor. Mhm. Wir dachten, es ist schon klar, man findet in diesem Musikfernsehen statt. Das war ja auch aufregend und neu zu dieser Zeit. Klar. MTV und Viva gab es noch gar nicht so furchtbar lange. Ja. Und wir fanden es auch gut darin vorzukommen. Es gab auch tolle Sendungen auf Viva. Zum Beispiel die frühe Indie-Rock-Sendung Wawa von Charlotte Roche moderiert. Das war eigentlich legendär. Aber diese Art Kategorie, in der uns dieser Preis verliehen werden sollte, fanden wir eben ja unsensibel, auch hinsichtlich der deutschen Schuld und der deutschen Geschichte. Denn Jung, Deutsch und auf dem Weg nach oben, das klang für uns ein bisschen...
Also für neutrale Ohren könnte es auch ganz neutral klingen, ja. Eigentlich. Also
gut, wir waren da anders sozialisiert. Für uns hatte es eben Beigeschmack. Und
bei German Newcomers hättet ihr angenommen?
Das ist jetzt schwer im Nachhinein zu beurteilen. Ich denke mal ja, weil es eben nicht darum ging, zu rebellieren, dass man Teil eines sozusagen Musikestablishments ist, weil man einen Preis vom Musiksender Viva bekommt. Denn dann hätten wir ja auch von vornherein sagen können, wir machen gar keine Videos, weil wir wollen da gar nicht vorkommen.
Ja, klar.
Es ging uns schon darum, darauf hinzuweisen, dass es ein sehr geschichtsvergessener Titel für eine Kategorie war, die man eben genauso gut auch German Newcomers hätte nennen können. Oder schönste junge Männer oder beste... Ja. Klappmaulpuppen.
Wer hat die Worte ausgesprochen? Warst du das auf der Bühne, der gesagt hat, wir nehmen es nicht an? Nein, das war Jan.
Nein, das war Jan Müller, unser Bassist, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der gefassteste war und der sich ein Herz gefasst hat, ja, und um diese Worte auszusprechen. Ich habe das neulich auch noch mal gesehen, anlässlich einer Dokumentation über die Hamburger Schule, die ausgestrahlt wurde und wo es dieses Original Filmmaterial gab, zu sehen gab. Ich hatte das, glaube ich, damals gar nicht selber gesehen und war schwer beeindruckt davon, wie Jan das kommuniziert hat, mit welcher Ernsthaftigkeit und mit welchem Selbstbewusstsein. Denn es war eine sehr unkomfortable Situation. Also wir wurden ausgebuht, die Leute haben das nicht verstanden.
Ich finde es auch schon unangenehm zu hören.
Ja.
Ich habe das neulich mal gehört.
Ja.
Und selbst das finde ich richtig unangenehm.
Ja.
Ich denke, oh mein Gott, das können die doch nicht machen.
Ja.
Aber Geschichte geschrieben. Ein bisschen. Ihr seid mittlerweile 30 Jahre zusammen mit dieser Band. War das selbstverständlich?
Nein, das ist ja nie selbstverständlich, denn man geht ja eine Beziehung ein. Und wenn man eine Beziehung eingeht, dann beruht das eigentlich auf Zufall. Also man trifft sich und man verliebt sich ein bisschen ineinander. Mhm. Also man fällt in die Liebe, wie man im Englischen sagt. Ne?
To fall in love.
Und da kann man wenig dagegen tun. Und das ist ist meistens eine zufällige Begegnung, die man vielleicht im Laufe der Zeit zu so etwas wie Schicksal ummünzen kann. Aber man kann nie davon ausgehen, dass es auch lang anhaltend ist. Und das, finde ich, sollte man auch nicht, weil dann wird man, glaube ich, ein bisschen selbstgefällig und ein bisschen sich seiner Sache ein bisschen zu sicher. Also ich glaube, man muss sich schon bemühen und sich immer wieder aufeinander einlassen. Und
was waren denn die großen Herausforderungen? Also ich meine, es gab ja nie so einen offiziellen, auch mal so Streit, dass man sich mal nicht gut miteinander verstanden hat und dann 7 Jahre keine Musik macht. Nee, ihr habt fleißig immer alle 3 Jahre, habt ein Album rausgebracht. Was waren aber die Herausforderungen, denen ihr auch entgegengeschaut habt?
Na, ich glaube, die größte Herausforderung ist, eine Kontinuität im eigenen Schaffen zu haben.
Fällt das schwer? Hat man irgendwann mal keinen Bock zu schreiben oder zu performen?
Fällt schon schwer, weil man einfach kontinuierlich weiterarbeiten muss. Mhm. Und weil man irgendwie eine Sensibilität für Dinge, die um einen herum passieren, behalten muss und auch eine Neugierde. Ja, natürlich gibt es Phasen, wo man sich leer fühlt und ausgelaugt und an sich selber zweifelt und wo man das Gefühl hat, man wird nie wieder einen Song schreiben können, aber es hat dann viel mit der Überwindung dieses inneren Schweinehunds zu tun. Mhm. Es gibt den schönen Satz auf den Buchrücken beim Schriftsteller Reinhard Götz, da steht Don't cry, work. Und für eine Band trifft das mit Sicherheit zu.
Okay. Waren diese Zweifel wirklich immer Teil deiner DNA? Einer eurer bekanntesten Songs ist ja auch Im Zweifel für den Zweifel. Und du hast ja auch mal geschrieben, von peinigen Selbstzweifeln bis zur massiven Selbstüberschätzung ist es nur ein kurzer Weg.
Das ist richtig.
Das hast du auch so erlebt?
Ja.
Also kurz vor der Selbstüberschätzung standet ihr wann zuletzt?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was sehr viele SongwriterInnen kennen, das Gefühl. Denn es ist ein wirklich magischer Moment, wenn man einen Song geschrieben hat, wenn man den zu Papier und dann auch für sich selber im inneren Ohr oder auch wenn man den Song gleich spielt, auf Klavier oder mit Gitarre zu Gehör bringen kann. Denn das umfängt einen. Also ich kenne nichts Vergleichbares, auch wenn man einen guten Satz oder eine gute Seite in einem Buch geschrieben hat oder auch jetzt bei so etwas wie diesem Gastauftritt bei Hallo Spencer als, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Schauspieler. Das Gefühl, einen Song geschrieben zu haben, ist was wirklich Magisches. Und man neigt da sehr schnell zur Selbstüberschätzung. Also man spielt den Song für sich ein paar Mal und denkt, boah, das ist wirklich das schönste Lied, das jemals geschrieben wurde. Das kann ja gar nicht anders sein, als dass das ein Welthit wird. Und dann schicke ich das meistens an meine Bandkollegen Arne Zank und Jan Müller. Und dann relativiert die Sache schon. Denn wenn man es mit neutralen Ohren hört, dann ist es vielleicht schon nicht mehr ganz so großartig. Und kommt so in der wahren Welt an. Und ich glaube, deshalb bewegt man sich als Songwriter immer in diesem Pol zwischen Manie und Depression. Weil man manisch werden kann durch Songschreiben.
Ja.
Aber man kann eben auch total deprimiert sein, wenn es einem nicht gelingt, das Puzzle zu lösen, das Rätsel zu knacken, das so ein Song ja auch immer ist. Denn ein Song besteht ja aus Music and Lyrics und Lyrics sind immer Rätsel und Musik ist sowas wie eine Gleichung.
Ja, und bei den, sag ich mal, ganz großen Songs, also jetzt Zweifel für den Zweifel, waren die Reaktionen denn da auch automatisch immer sehr positiv von den Bandkollegen?
Das erinnere ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube schon. Also ich meine, die sind natürlich grundsätzlich wohlwollend, glücklicherweise. Aber sie sind eben auch kritisch. Und das kann ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess sein für beide Seiten. Denn ich bin sehr auf dieses Lektorat angewiesen und finde das auch wahnsinnig wichtig, das sozusagen in die Runde zu geben und mich der Kritik auch auszusetzen. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich für die Kritiker auch nicht so ganz einfach, die Kritik auszusprechen, denn man weiß, dass man etwas sehr, sehr Persönliches in einem verletzen wird. Und das ist immer ein Eiertanz, aber das ist, glaube ich, die Aushandlung, mit der man sich konfrontiert sieht, wenn man eine Band macht.
Der ganz neue Song, der erste Song vom kommenden Album Golden Years, das ist Denn Sie wissen, was Sie tun. Wo kam dieser Song her? Wann hast du den geschrieben?
Ich habe den Song geschrieben im Sommer letzten Jahres, also im Sommer 2023.
Okay.
Und der Anlass waren die explosionsartigen ansteigenden Umfragewerte für die AfD, die damals von ungefähr 10% auf 20% anstiegen und jetzt ja bei den Landtagswahlen teilweise bei über 30% lagen. Ja. Das wusste ich aber damals noch nicht. Und es war damals in der Presse sehr viel vom Protestwähler zu lesen. Ich hatte das Gefühl, dass es ein Mythos ist, der immer reaktiviert wird, wenn Umfragewerte rechtsextremer, faschistischer Parteien in unangenehme Höhen schnellen. Und ich habe mich gefragt, was wäre, wenn nicht nur die Mitglieder dieser Partei, da ist es ja sehr klar, sondern auch die Menschen, die diese Parteien gewillt sind zu wählen, wenn sie zumindest billigend in Kauf nehmen, dass diese Niedertracht und dieser Rassismus und dieses faschistoide Gedankengut, ja, wie soll ich sagen, nicht nur an der Regierung beteiligt ist, sondern tatsächlich an die Macht kommt. Mhm. Denn es ist ja schon etwas, was diesen rechtsextremen Parteien von AfD bis FPÖ, die in vielerlei Hinsicht da das Original darstellen in Österreich, gelungen ist, nämlich eine, ja, ich würde schon sagen, in Teilen gewaltbereite Gefolgschaft sich heranzuzüchten, die vom Rest der Bevölkerung abgespalten ist und die diese genau um dieser Niedertracht willen wählt. Und darum geht dieser Song.
Diese Menschen sind gefährlich, sie sind gänzlich unverdreht, sie leben völlig selbstverständlich Terror als Identität. Und dann kommt aber auch eine Zeile als Vorschlag, wie wir damit umgehen sollen. Darum muss man sie bekämpfen, aber niemals mit Gewalt. Wenn wir sie auf die Münder küssen, machen wir sie schneller kalt. Dieses auf die Münder küssen, das klingt historisch. Diese Idee gab es schon mal irgendwo.
Die gibt es bei Dostojewski in dem Stück Der Großinquisitor. Das ist eine ziemlich drastische Szene. Jesus kommt zurück auf die Erde im Zeitalter der Inquisition und wird von der Inquisition sofort und tut Wunder und heilt Kranke und Lahme und was er eben so tut. Mhm. Und wird von der Inquisition sofort als Aufrührer gefangen genommen. Und er schmachtet im Kerker und zu ihm zu Besuch und zur Unterredung kommt der Großinquisitor. Also eigentlich eine protofaschistische Gestalt. Also das ultimativ Böse. Und Jesus besiegt ihn, indem er ihm einen, so schreibt Dostojewski, einen Kuss auf die welken Lippen drückt. Okay. Und diese Szene ist so drastisch, wie sie geschildert ist, dass ich dachte, sie steht im Widerspruch zu der Aussage, aber niemals mit Gewalt. Denn diese Art Kuss, mit dem man jemanden zum Verstummen und ja vielleicht fast zum Ersticken bringt, ist ja alles andere als unbrutal.
Guck mal, interessant. Dostojewski hatte ich nicht drauf. Ich hatte im Hinterkopf Tucholsky, der auch sagt, küsst die Faschisten, irgendwas war, hat er auch mal gesagt.
Genau, oder? Es gibt das berühmte Gedicht von Kurt Tucholsky von 1931, das heißt Rosen auf den Weg gestreut. Und ist einer der wiederkehrenden Reihen, oder der Schlusssatz ist, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft.
Das Bild ist sehr schön. Wir sind bei Gedichten gelandet. Du bist großer Gedichte-Fan auch, ne? Und ich glaube, du liebst Haikus.
Ich mag Haikus sehr gerne, ja.
Was ist dein Liebster?
Das kann ich nicht.
Oder hast du selber welche geschrieben?
Ja, ich habe es eine Zeit lang versucht. Ich habe eine gute Freundin, Schriftstellerin und fantastische Dichterin Ilma Rakusa aus der Schweiz, mit der ich mir eine Brieffreundschaft habe. Und die ist eine große Haiku-Expertin. Und wir haben in Briefen oftmals uns Haikus hin und her geschrieben. Sie ist viel, viel besser als ich. Sie macht das schon viele Jahre. Sie ist großer Fan der japanischen Kultur und beherrscht also diese Techniken. Aber mir macht das auch Spaß.
Ich gebe dir mal einen schönen Haiku, der mein liebster Haiku ist.
Ja.
Und den hat geschrieben ein, ich glaube, 12-jähriges Mädchen.
Und zwar, schieß los.
Also Haikus sind ja Dreizeiler, so. Na, ich glaube 5, 8, 5 Silben, wenn man es ganz klassisch
ganz
nimmt,
genau.
Kommt aus Japan,
genau.
Und bilden immer so ein wunderschönes Bild, ein ausdrucksstarkes Bild. Mit der letzten Zeile verändert man nochmal ein bisschen diese Geschichte oder das Bild wird erst richtig klar. Und sie hatte damals geschrieben und es war ein Wettbewerb im Berliner Tagesspiegel. Die haben aufgerufen, Haikus über Berlin zu schreiben und ich glaube, sie war 12, schrieb: Ein Mann will reiten durch heißen Sand am Müggelsee, doch vergisst er das Pferd.
Sehr schön.
Ist das nicht einfach ein schönes Bild?
Sehr, sehr schön. Ja.
Komm,
vor allem der heiße Sand am Müggelsee gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Als wäre der Müggelsee so ein Ozean und dahinter würde die Wüste beginnen. Das hat sowas.
Oder, das war sehr schön. Anderer sehr schöner Haiku finde ich auch noch. Brütende Hitze. Beim Arzt warten geduldig. 2 Regenschirme.
Ja.
Ausverkauft. Aber sie schenkt mir ein Lächeln. Das sind so ein paar. Okay, kurze letzte Challenge noch an den Autoren, an denen man der assoziativ arbeiten kann. Schreibe den Anfang einer Geschichte, nur den Anfang einer Geschichte, mit diesen 3 Worten. Grashüpfer, Vinylplatte, Sirene. Was macht Dirk von Lozo draus?
Ein Grashüpfer sitzt in seiner Grashüpferwohnung, beschwert sich über das Wetter, das ihm nie zu Pass kommt. Deshalb legt er sich eine Vinylplatte mit einer historischen Aufnahme von Singing in the Rain auf, zu der er lauthals mitsingt und dabei eine Sirene benutzt, die er im Hintergrund wie ein Techno-DJ an- und ausschaltet.
Sehr schön. Das sind die Gedankengänge von Dirk von Lutzow. Härteste Challenge.
Das Dirk, kann man wirklich sagen, ja.
Härteste Challenge. Danke für die Begegnung.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Wir sehen dich im Fernsehen, gerade auch in Hallo Spencer, der Film. Ich habe das ja nie erlebt als Kind und habe jetzt wirklich erst jetzt wahrgenommen, diese lustige Musik von Hallo Spencer, wo die immer mit so hoher Stimme sagen, Hallo Spencer!
Ja, genau.
Ich weiß nicht mehr, wie es geht gerade, aber... Ja. Ein völlig abgefahrener, richtig guter Song, oder?
Ja, absolut, absolut. Das ist ikonisch geworden, wie vieles aus dieser Sendung. Ich glaube, deshalb hat es auch Jan Böhmermanns Herz so tief erreicht, dass er all seine Kraft und Mühe zusammengenommen hat und diesen Film auf die Beine gestellt hat.
Dann dir eine schöne Weihnachtszeit. Du magst ja diese Zeit.
Ja.
Schönen Rest Dezember. Und ich meine mich sogar zu erinnern, zu dem Wort Dezember gab es in deiner Enzyklopädie mit dem Dachsbau, da gab es einen Eintrag.
Das stimmt.
Was hast du geschrieben?
Kann ich jetzt nicht mehr auswendig
sagen.
Zu
Dezember.
Kann ich jetzt nicht mehr auswendig sagen.
Interessant, oder?
Ja,
dass das
ist
jetzt
interessant.
Und es ist ja nur 5 Jahre her eigentlich.
Ja, aber das kann ich kann meine eigenen Bücher nicht auswendig her sagen.
Ich dachte ausstehen. Ich kann meine eigenen Bücher nicht ausstehen.
Ja, das natürlich auch. Ausstehen kann ich sie auch nicht. Aber das wäre ja fürchterlich, wenn man die ausstehen könnte. Aber ich kann sie nicht auswendig her sagen.
Magst du Dezember? Magst du Winter?
Ja, ich bin einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, der vor allem den Berliner Winter mag, weil ich mag es ganz gerne dunkel.
Der ist grau und drückend
und
manchmal kommt die Russenpeitsche.
Genau. Ich mag es ganz gerne dunkel, weil ich verbringe gerne sehr viel Zeit im Bett und dann muss man kein schlechtes Gewissen haben, nicht rauszugehen.
Dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Wie sieht dein perfekter Sonntag aus?
Na, im Bett.
Wirklich?
Ja.
Stehst gar nicht mehr auf?
Ja, ich kann tagelang nur im Bett rumliegen.
Guck mal, jetzt stellen wir uns so einen gestreiften Pyjama vor. Warum stelle ich mir einen gestreiften Pyjama vor bei dir?
Hab ich nicht. Man darf nie, Oberteil und Unterteil dürfen nie identisch sein. Das ist spießig.
Ach, das ist spießig.
Ja.
Aber beim Anzug dürfen wir Oberunterteil schwarz und schwarz sein müssen.
Ich trage keine Anzüge, deshalb ist es egal.
Ja, aber du hast doch so eine Art
Anzug. Nein, das ist nur ein
Jackett
und
eine Hose. Ach, das ist nur ein Jackett und eine Hose. Sah fast schon aus wie ein Anzug,
nein.
Dirk.
Aber kann man auch tragen, aber warum nicht? Aber ich trage es.
Dann danke für heute und bis die Tage.
Vielen Dank, bis die Tage, ciao.
Talk mit Thies.
Und hier noch eine Podcast-Empfehlung. Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia, der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut.
Wer weiß, was dann passiert. Vielleicht komme ich ja noch im Gefängnis deswegen oder so.
Ja, warum ist das so gekommen?
Ich hätte schon gern die Rückmeldung. Und er hat es mir auch versprochen.
Das ist wie, als wäre einfach noch die Sache nicht ganz beendet.
Wir sind zurück mit einer neuen Staffel und neuen Anrufen zum Mithören. Da ist zum Beispiel Mario, der den Kontakt zu seiner Tochter abgebrochen hat, als die noch ein Kind war. Nach Jahren Funkstille will er jetzt wieder mit ihr sprechen. Denkst du manchmal, dass es zu spät sein könnte?
Ja, vielleicht schon.
Seid dabei bei echten Gesprächen, die unangenehm sind und knifflig, aber auch berührend und schön.
Hallo?
Hier ist Mario.
Mario?
Dein Vater. Ja. Bist du das?
Ja.
Es ist eigentlich nur ein Anruf. Du musst dich bloß trauen. Telephobia, die dritte Staffel. In der ARD-Audiothek.